Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist jemand, der seit vielen, vielen Jahren für Hamburg Marketing verantwortlich ist. Hamburg Marketing GmbH, 2004 wurde sie gegründet, um die Stadt weltweit international bekannt zu machen. Seit 2015 ist Rolf Strittmatter mit dabei. Er ist heute Vorsitzender der Geschäftsführung und jetzt sitzt er hier bei mir im Podcaststudio. Ja, herzlich willkommen, Herr Strittmatter.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Sie werden natürlich als regelmäßiger Zuhörer kennen. Die ersten Fragen, womit ich Sie traktiere, Sie müssen mir sagen, was Ihre Lieblingsstadt ist. Und wer gleich ein bisschen zuhört, wird hören, dass Sie nicht aus Hamburg sind.
Das ist genau richtig. Ursprünglich aus Freiburg stammend und ich glaube, weil ja Lieblingsstadt ein bisschen was mit Emotionen zu tun hat, ist tatsächlich auch Freiburg meine Lieblingsstadt. Beruflich natürlich Hamburg, aber wie gesagt, mein Herz gehört nach wie vor Freiburg im Schwarzwald.
Und warum Freiburg?
Ach, das ist so der perfekte Mix aus Größe, ein bisschen mehr als 200.000, Studenten, Uni-Flair, rege, interessante Kneipenszene, schöne Landschaften, Dreiländereck, Schweiz, Deutschland, Frankreich, also einfach, da passt es einfach.
Lage, Lage, Lage.
Lage, Lage, Lage.
Ja, Freiburg kommt zum ersten Mal hier vor, was mich eigentlich wundert, weil ich auch unter den Top 5 Städten in Deutschland auf jeden Fall Freiburg nennen würde. Ihre Lieblingsstadtteil?
Im Moment auf jeden Fall Ottensen. Ich bin umgezogen vor ungefähr 9 Jahren, bin ich in Richtung Ottensen gezogen und seitdem möchte ich da auch nicht mehr weg. Davor so ein bisschen näher Alster in Winterhude gewesen, auch sehr, sehr schön, aber mein Herz gehört eindeutig Ottensen.
Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort?
Mein Lieblingsplatz, mein Lieblingsort hat ein bisschen damit zu tun, dass ich es liebe, so ein bisschen nach dem Job auch mal laufen zu gehen, joggen zu gehen. Ich bin eher an der Elbe unterwegs, deswegen erste Station Jenischpark, das ist so ein bisschen mein geheimer Lieblingsort aus meiner Sicht. Da kommt man runter, da kann man so ein bisschen auf die Elbe gucken, hat alles Grüne im Rücken. Aber wenn ich weiterlaufe, laufe ich Richtung Kajüte 12, Leuchtturm, trinke da mein erstes alkoholfreies...
Das sind schon ein paar Kilometer dann.
Ja, mein erstes alkoholfreies Hopfengetränk. Also insofern, das sind so zwei ganz besondere Orte für mich.
Ihr Lieblingsgebäude?
Ja, natürlich als Hamburg Marketing Chef, natürlich die Elbphilharmonie.
Ich dachte, Sie sagen Elbtower.
Nein, auch sehr schön, noch nicht ganz fertig, aber auch sehr schön. Aber bei einem Lieblingsgebäude kommt mir auch die Oberhafenkantine in den Kopf. Da bin ich sehr, sehr gerne. Ein schräger Ort, ein schräges Gebäude im wahrsten Sinne des Wortes, aber eine tolle Atmosphäre.
Und welches Gebäude kann weg?
Naja, da muss ich jetzt meinem Heimatbezirk ein bisschen in den Rücken fallen. Wenn ich mit der S oder mit der Bahn ankomme in Altona Bahnhof, da könnte ich mir vorstellen, das kann man etwas schöner machen. Sieht man Dammtor. Also ich setze jetzt mal auf den Fernbahnhof in Diebsteich. Wenn dann aus Altona dann der S-Bahnhof wird, vielleicht wird es dann schöner, aber ansonsten kann das ein oder andere Gebäudeteilchen da dann auch schon mal weg.
Ja, Hauptbahnhof ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil Ihre Aufgabe ist es ja so ein bisschen Hamburg national wie international zu vermarkten. Und ich stelle mir vor, da kommen Leute, die viel von Hamburg Positives gehört haben, ganz gespannt in der Hansestadt an und steigen dann am Hauptbahnhof aus.
Ich würde die Geschichte ein bisschen andersherum erzählen. Wenn wir von
steigen Dammtor aus.
Nein, also erstmal, ich glaube mal, es ist erstmal schon ein großer Erfolg, wenn wir die Menschen haben, die nach Hamburg kommen, weil unsere Erfahrung ist, wer nach Hamburg kommt, ist sehr, sehr positiv, nicht nur überrascht, sondern eher bestätigt. Unser Thema ist eher die Bekanntheit, national kein Thema, aber international sicherlich ein kleines Defizit, da könnten wir noch bekannter sein. Da ist ein bisschen München, Oktoberfest, Berlin, Geschichte Mauer vor uns. Aber nochmal auf den Hauptbahnhof zu kommen. Ja, es ist eine der Eingangstüren, aber ich glaube im Vergleich, ich bin jetzt gerade gereist mit der Bahn von Berlin nach Hamburg. Naja, also da ist vielleicht das Gebäude in Berlin etwas repräsentativer, aber die Fahrt, die ich da genossen habe mit 2 Stunden Verspätung. Also ich glaube, wir haben da nicht nur ein Hamburger Thema und nicht nur ein Bahnhofsthema in Deutschland, sondern auch zum Beispiel ein Thema mit der Deutschen Bahn. Und das ist für das Image Hamburgs viel, viel gravierender, als wir denken, was ein Bahnhofsgebäude haben könnte.
Ist also schon so, dass sich rumgesprochen hat, dass die Deutsche Bahn inzwischen nicht mehr pünktlich die Menschen ans Ziel bringt?
Naja, wir haben ja eine gewisse Verantwortung im Rahmen der Euro 2024 jetzt. Und da haben wir schon tatsächlich gehört, dass die Länder, die hier in Hamburg spielen, heute Kroatien gegen Albanien, dass die tatsächlich davor warnen. Und wenn man mit der Bahn reist, dann sehr, sehr viel Zeit einzuplanen. Ob das jetzt für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ein gutes Signal, ein gutes Image ist, da würde ich mal ein Fragezeichen machen. Und das ist genau der Image-Transfer, den wir auch haben. Also die ein oder andere Schwäche, ob Gebäude oder Stadt oder wie auch immer, ist auch auf zum Beispiel Bundesebene verortet.
Eine Schwäche ist auch der Flughafen. Der ist zwar wunderbar und schnell zu erreichen, aber er ist natürlich kein nationales Drehkreuz und eher klein.
Ja, ich denke dennoch, ich habe es noch nie so gravierend als gravierenden oder sehr extremen Standortnachteil gehört. Aus meiner Sicht, man ist relativ bei internationalen Flügen gewohnt, umzusteigen. Das heißt, mit einem Umstieg ist man sehr gut in Hamburg angebunden. Es wird sehr, sehr kritisch diskutiert. Ich weiß auch, was Flüge Richtung USA betrifft, die wir ja mal hatten. Wäre sicherlich wünschenswert, auch eine Verbindung in Richtung Asien. Aber wir sind ja auch Standort von Airbus und ich setze jetzt mal auf die neuen Flugzeuge, die wir haben, A350 und andere Typen. Ich glaube, da könnte die eine oder andere Türe für uns noch aufgehen.
Da klingt so raus, dass Sie zuversichtlich sind, dass sich da relativ schnell was zum Positiven wendet.
Es ist ein Thema seit 10 Jahren, seitdem ich in Hamburg bin und die Gespräche sind immer wieder sehr, sehr konstruktiv. Auch das Interesse steigt.
Und dann gibt es die Verbindung, dann werden sie wieder eingestellt, weil nicht genug damit fliegen.
Da müssen wir groß geschrieben, nicht nur als Hamburg, sondern auch als Metropolregion, als Norddeutschland dafür sorgen, dass wir diese Flüge ausgelastet bekommen. Ich glaube, das Thema Wirtschaft, Geschäftsreisen spielt da eine große Rolle, nicht nur Tourismus, sondern eben, wie gesagt, auch Geschäftsreisende. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr gute Gespräche im Hintergrund und es gibt auch die ein oder andere Fluggesellschaft, die zumindest mal sich offen zeigt, was das Thema betrifft.
Wir haben jetzt 2 Schwächen benannt, einmal die Bahn, einmal den Flughafen. Siehst du noch weitere Schwächen, die uns so ein bisschen hindern daran, die Position einzunehmen? Ich sage immer, Hamburg ist die 6. größte Stadt in der EU. Aber von der Bekanntheit wahrscheinlich nicht mal in den ersten 15.
Ja, wie gesagt, also Deutschland sind wir wahrscheinlich tendenziell Nummer 4. Ich habe gerade München, Berlin, teilweise Frankfurt.
Frankfurt.
Aufgrund dieser Flugverbindung, Finanzmetropole. Also alles sehr Image geprägt. Ja, was heißt Schwächen? Also natürlich bauen wir unser Hamburg-Marketing auf den Stärken auf. Und wenn wir überhaupt von einer Schwäche sprechen wollen, dann ist es tatsächlich die Bekanntheit. Also wir sind nicht auf der Shortlist, was den Bekanntheitsgrad betrifft. Und wenn wir nicht auf der Shortlist sind, dann können wir eben nicht die Standortfaktoren, Attraktivitätsfaktoren, die Stärken ausspielen. Das ist so ein bisschen das schöne Kind, was nicht rausgeht. Es kennt keiner, also ist es nur für sich schön, aber eben nicht in der Außenwahrnehmung schön.
Es war ja eine der Hoffnungen mit der Elbphilharmonie verbunden worden, dass wir so eine Art Bilbao-Effekt bekommen. Also ein großartiges Gebäude zaubert eine Stadt auf die Weltkarte. Haben wir das geschafft?
Ja, definitiv. War es ein sehr schnelles Jahr. Also hat uns deutlich nach vorne katapultiert aus meiner Sicht. Wir brauchen, also Paris braucht den Eiffelturm, Berlin braucht das Brandenburger Tor, Sydney braucht die Opera und wir haben jetzt... Das ist die Elbphilharmonie, ein einzigartiges Gebäude, das ist Ikone, das ist Symbol für Hamburg und genau das brauchen wir für Bekanntheit. Ne? Das ist ein ganz zentrales Thema. Ich glaube, das wissen wir alle, wie wir Entscheidungen fällen, wohin wir reisen, wo wir gerne wohnen möchten, wo es hin zum Studieren gehen soll. Ich glaube, da hat uns die Elbphilharmonie als Symbol, als sehr authentisches Symbol sehr, sehr weit nach vorne gebracht.
Welche Stärken hat denn die Stadt, die wir vielleicht manchmal gar nicht richtig wahrnehmen?
Ja, ich habe es gerade erwähnt, das schöne Kind im Kinderzimmer, was nicht rausgeht. Also ich glaube, Hamburg ist schöner, als es denkt. Sarah Connor würde sagen, weißt du denn gar nicht, wie schön du bist? Also das ist genau das Thema. Wenn man Hamburg kennenlernt, sieht man die Schönheit. Aber Schönheit ist immer subjektiv. Aber wir haben mittlerweile ja 4 Markenanalysen durchgeführt. Und die Schönheit hat sich so ein bisschen entwickelt. Die Attraktivität, die wurde ursprünglich über natürlich die Elbe, den Hafen, die Reeperbahn, die Landungsbrücken, die Speicherstadt und viele andere Attribute definiert. Aber jetzt kommen wir so ein bisschen mehr, was die Schönheit betrifft, in menschliche Sphären. Wir werden quasi mit Wertehaltungen, Emotionen verbunden. Hamburg hat Charakter, ist zielorientiert, zukunftsorientiert, ist innovativ, ist tatkräftig, das heißt also dynamisch, steht nie still, ist tolerant und weltoffen. Das sind alles Attribute, die man sehr, sehr authentisch mit Hamburg verbindet. Und hier ist auch ein historischer Ort für Meinungsfreiheit, Bürgergesellschaft. Das sind alles Themen, ich glaube, die sind aktueller denn je und die passen sehr, sehr gut zu einem klaren Profil von Hamburg.
Welche Themen will denn die Hamburg Marketing noch stärker im Ausland spielen, um also Hamburg in Szene zu setzen, also das, die Schöne quasi raus ans Licht zu zerren?
Ja, die Schöne ist jetzt nicht nur im Sinne Landschaft und Stadtbild gemeint, sondern die Schöne ist, wie gesagt, auch mit Themen wie Wissensmetropole, Technologie, Innovation verbunden. Wir werden zunehmend als die norddeutsche Metropole gesehen. Und genau diese Themen spielen wir, dass wir eine pulsierende Metropole sind, die sehr, sehr lebenswert ist. Musik, Clubszene, Kulturangebot, Grün, schöne Landschaften. Auch die Ost- und Nordsee wird immer erwähnt im Zusammenhang mit Hamburg. Also das stellen wir nach vorne, aber natürlich auch unsere Unternehmen, die wir haben, die vitale und immer mehr attraktive Szene im Bereich Startups und Scale-Ups. Das sind Themen, wir haben ganz enorm zugelegt beim Thema Forschung und Entwicklung. DAISY ist da quasi die Elbphilharmonie der Wissenschaft.
Ist die Science City schon im Ausland angekommen, dass man sagt, wow, das, was ihr da plant, finden wir interessant?
Ja, es sind kleine Bausteine. Die Exzellenzen der Universität zahlen darauf ein. Der Nobelpreis, den wir gewonnen haben im Bereich Klimaforschung, die Science City aus meiner Sicht existiert sie schon. Sie wird nicht gerade erst gebaut. DAISY ist ja schon da, Fraunhofer ist schon da, viele andere Akteure sind vor Ort. Ich würde mal sagen, die Science City entwickelt sich auch baulich. Wir haben jetzt gerade ein Technologiezentrum eröffnet, gehen ganz eng in die Kooperation mit DAISY und den Startup Labs in Bahrenfeld. Also ich glaube, da sind wir auch als eine der wenigen europäischen Metropolen wirklich mit einem Plan unterwegs. Und das können wir sehr, sehr gut einbauen in unsere Marketingstrategie.
Es gibt ja verschiedene Zielgruppen, wenn ich das richtig verstanden habe, der Hamburg Marketing. Die Besucher, die Bewohner, die Talente und die Unternehmer.
Ja.
Ich gender das jetzt mal nicht. Bei wem fällt es denn am schwersten, Hamburg zu positionieren?
Am schwersten, das sind wahrscheinlich die Talente aus meiner Sicht. Die Talente sind ja sehr urban eingestellt. Da sind wir wieder bei dem Thema. Sie schauen erstmal so ein bisschen aus Imagegründen Richtung vielleicht Berlin, vielleicht nach München. Also da haben wir wieder das Thema Bekanntheit. Und ich glaube, gerade das Thema Talente ist das Zukunftsthema auch für uns, weil heute nicht mehr so entscheidend ist, wie sieht es mit Verfügbarkeit von Flächen aus oder monetärer Förderung, sondern wo bekomme ich meine Talente, meine Fach- und Arbeitskräfte für die Zukunft, die ich brauche als Unternehmen? Und das wird ein Thema sein. Aber da ist die gute Nachricht, gerade ist der Talent City Index rausgekommen. Wir sind bundesweit die Nummer 2.
Hinter
Berlin.
Berlin.
Hinter Berlin. Und insofern sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Nummer 2 in Deutschland, damit kann man gut leben. Zahlt so ein bisschen auch auf die Landkarte, auf die geistige Landkarte von Talenten und Fachkräften ein. Sie schauen, möchte ich in den Süden oder möchte ich in den Norden? Der Süden, dort ist München gesetzt, der Norden, da ist Hamburg gesetzt oder wir reden über die Hauptstadt Berlin.
Mhm. Ich lese mal was vor, was Bewohner der Stadt Hamburg geschrieben haben. Das war weit vor ihrer Zeit, bei der Hamburg Marketing kurz nach der Gründung. Es geht darum, das war jetzt quasi die Bestimmung, was sie machen sollen, es geht darum, ein bestimmtes Bild von Stadt in die Welt zu setzen. Das Bild von der pulsierenden Metropole, die ein anregendes Umfeld und beste Chancen für Kulturschaffende aller Couleur bietet. Eine stadteigene Marketingagentur sorgt dafür, dass dieses Bild als Marke Hamburg in die Medien eingespeist wird. Sie überschwemmt die Republik mit Broschüren, in denen aus Hamburg ein widerspruchfreies, sozial befriedetes Phantasialand mit Elbphilharmonie und Table Dance, Blankenese und Schanze, Agenturleben und Künstlerszene wird. Ist das eigentlich eine treffende Beschreibung oder ist das zu zugespitzt?
Also ich bin erstmal froh, dass es eine Beschreibung ist von der Zeit, als ich noch nicht da war in Hamburg als Marketing.
Kennen Sie das? Das war Teil des Manifestes, das damals veröffentlicht wurde. Not in our name, Marke Hamburg, wo sich so Gentrifizierungsgegner und die Besetzerszene im Gängeviertel zusammengetan haben, okay, und mal grundsätzlich ein paar Fragen gestellt haben, wie eigentlich sich die Stadt weiterentwickeln soll.
Und das ist genau der springende Punkt, an dem wir strategisch ansetzen. Wir entwickeln das Marketing auf Basis seiner Stärken, und zwar nicht der Stärken, die wir intern sehen, also für uns selbst, sondern wie wir gesehen werden und deswegen die Markenanalyse. Das heißt, unser Marketing setzt nicht darauf auf, welches Bild wir nach außen tragen möchten, sondern wir verstärken das Bild und das Profil, was von außen wahrgenommen wird. Das heißt, für uns ist nicht die Selbstwahrnehmung das Entscheidende, sondern die Außenwahrnehmung. Und in der Außenwahrnehmung ist Hamburg mittlerweile die stärkste Marke, unbestritten, in Deutschland. Und da bin ich wieder bei dem schönen Kind. Wir kennen das alles von schönen Menschen. Die stehen morgens vorm Spiegel und finden hier ein Härchen, da eine graue Stelle, da noch eine Falte. Sie gehen nach außen und werden als superschön, als sehr, sehr attraktiv wahrgenommen, aber sie hadern immer wieder mit sich selbst. Und dieses Zitat, vielleicht auch dieses Postulat, ist ein bisschen dieses hadernde Hamburg mit sich selbst, was gar nicht weiß, wie schön es ist, weil, wie gesagt, die Selbstwahrnehmung ist eine andere als die Außenwahrnehmung.
Und aber gibt es in der Stadt nicht auch so eine wachsende Anzahl von Menschen, die einiges in Frage stellen? Also die Bewohner, auch Zielgruppe, die sagen, wir wollen weniger Tourismus, wir wollen auch gar nicht in den Markenvergleichen irgendwie ganz gut dastehen, in den Rankings vorne, wir wollen einfach unsere Ruhe haben.
Ja, aber ich kann das verstehen, gar keine Frage. Aber es würde auch heißen, wir möchten kein Wachstum. Wir möchten nicht so sehr davon sprechen, wovon wir zukünftig leben wollen, sondern wie die Handelskammer zum Beispiel fragt, sondern nur wie wir leben wollen. Aber das nur in einer Enklave, in Anführungszeichen, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Nicht in einer Metropole, die jetzt nahezu 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zählt. Also ich glaube, ja, wir sollen weiterhin selbstkritisch sein, nicht jedem Trend hinterherlaufen, aber aus meiner Sicht kann man trotzdem so ein bisschen auch auf das nicht nur stolz sein, sondern auch auf das zählen und das auch kommunizieren, was wir haben, im Sinne, was ist relevant international. Und ich glaube, da haben wir eigentlich einen ganz, ganz guten Weg, nicht nur im Bereich der Wirtschaftsförderung, sondern auch im Bereich des Tourismus.
Wenn man sich so verschiedene Rankings anguckt, sieht man, dass ganz oft eine Stadt vorne steht, die oft mit Hamburg verglichen wird. Kopenhagen. Ja. Was macht Kopenhagen besser?
Ich war kurz davor, auch international Kopenhagen als meine Lieblingsstadt zu definieren. Okay, Wien auch, da lebt gerade meine Tochter, aber Wien und Kopenhagen, und die sind doch einigermaßen vergleichbar aus meiner Sicht mit Hamburg. Ja, was macht Kopenhagen besser? Ich glaube, Kopenhagen hat eine andere Startvoraussetzungen. Sie war nicht Industrie- und Hafenstadt zum Beispiel. Wir haben uns immer aus uns selbst heraus entwickeln müssen und weiterentwickeln müssen. Kopenhagen konnte sich so ein bisschen selbst neu erfinden, im Schatten einer nicht so sehr bekannten Stadt. Nehmen Sie auch Silicon Valley. Man hatte eine Wüste, eine Universität und konnte die Stadt neu bauen. Das war in Kopenhagen um Gottes Willen nicht so, aber Ich glaube, man hatte in Kopenhagen sehr, sehr viele gute Voraussetzungen. Wie gesagt, nicht diese Industriedichte, nicht diese Bedeutung als Hafen. Also insofern haben wir das ein oder andere unter einen Hut zu bringen. Und ich, aus meiner Sicht gelingt uns das in der Gesamtheit, was Attraktivität betrifft, sehr, sehr gut. Ich würde jetzt mal sagen, ja, natürlich hat Kopenhagen, nehmen wir es auch, touristische Stärken, auch was die kreative Szene und andere Themen betrifft. Aber was das Thema Wertschöpfung, Industrie, Anteil und andere Dinge betrifft, ich glaube, da spielen wir als Hamburg dann doch nochmal in einer anderen Liga. Wir hatten gerade eine Ansiedlung hier. Consit hat sich gerade angesiedelt und hat von Hamburg als stärkste, wirtschaftsstärkste Metropole Nordeuropas bzw. Skandinaviens gesprochen. Und ich glaube, das trifft es ziemlich gut.
Interessant ist ja, dass Kopenhagen es auch geschafft hat, die Menschen mitzunehmen. Also die Bewohner stehen hinter dem Konzept. Das sehen wir in vielen anderen Metropolen nicht. Da gibt es Streit und Stress.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with your card and a digital coupon. Then buy one, get one free on our full line sale of tender Tyson chicken with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Also wir nehmen die Bewohner, die Einwohner, die Bürgerinnen und Bürger sehr, sehr stark zum Beispiel bei Themen der Stadtentwicklung mit. Stichwort Science City ist gerade gefallen. Wir haben gerade ein Werkstattverfahren in Altona laufen, sehr, sehr gut. Wir werden das in Bergedorf durchführen. Und wenn ich an diese Zitate, die Sie gerade genannt haben, nochmal zurückdenke, die lese ich heute nicht mehr so. Also auch gerade der Bereich Kultur, Carsten Broster. Wir haben da eine geschlossene Szene, glaube ich, die auch weiß, welche Bedeutung nicht nur kreativ, sondern zum Beispiel auch Musikwirtschaft hat. Wir haben gerade eine neue Studie vorgelegt bekommen über die wirtschaftliche Bedeutung dieser Branche. Also insofern, ich glaube, da hat sich einiges getan, aber wie gesagt, es muss nicht alles glatt gebügelt sein. Ich bin froh, dass wir weiterhin kontrastreich bleiben und sind. Ich fahre genauso gern nach in die Schanze wie auch wieder hinaus. Ja, das ist so, aber genauso gerne fahre ich auch wieder nach Ottensen, wenn ich in Harvestehude war. Also insofern, ich liebe diese Kontraste und ich glaube, das macht auch unsere Attraktivität aus. Und das alles, ich sage jetzt mal, glatt zu bügeln, das würde uns dann auch wieder nicht gut zu Gesicht stehen.
Wie oft musste denn der Hamburg-Marketing-Geschäftsführer schon die ruhende Baustelle am Elbtower im In- und Ausland erklären?
Weniger als man denkt. Ich war jetzt gerade auf dem Immobilientag in Berlin, da war das natürlich ein Thema, aber interessanterweise eher im Kontext der Krise der gesamten Bauwirtschaft. Die kennen wir, hohe Zinsen, hohe Energie- und Baukosten, lange bürokratische Prozesse. Also der Branche der Immobilienwirtschaft, den Projektentwicklern geht es insgesamt nicht gut und da reiht sich natürlich auch wieder der Elbtower ein. Da aber alle Städte in Deutschland teilweise mehr oder weniger von dieser Krise betroffen sind, wird da weniger mit den Fingern gezeigt. Wie gesagt, da haben wir schon auch eine gewisse Leidenschaft, uns intern selbst zu zerreden und noch schlechter zu reden, als wir eigentlich sind, und Dinge zu überhöhen, obwohl sie gar nicht so hoch sind. Also insofern ist es immer mal wieder Thema, aber nicht so ein ganz großes Thema.
Und ist die Oper, die Herr Köhne vielleicht spendieren will, ein Thema? Weil das wäre ja die zweite Elbphilharmonie in Anführungsstrichen, die natürlich wieder wie so ein Gebäude in die Welt hineinwirken könnte.
Ja, also wir haben jetzt erstmal eine Ikone, nämlich die Elbphilharmonie. Ich finde die Idee gut, dass man jetzt diskutiert über eine Oper, über ein Haus der Digitalisierung, über Herr Becken schlägt vor, eben weitere Mieter mit reinzunehmen und es auch privatwirtschaftlich weiter zu bewegen. Herr Kienscherf sagt, er spricht von Abriss. Also ich glaube, es ist gut und das ist ja genau wieder, wir sind der historische Ort für Meinungsfreiheit. Wir tauschen uns aus, wir streiten uns. Ich glaube, es ist gut so, dass sich auch Arne Weber meldet mit seiner Idee der Kugel, der Kuppel, wie in Las Vegas, was da dann reinkommt, wie gesagt, das wird man sehen. Aber wichtig ist, dass wir drüber sprechen. Aber ganz wichtig oder noch wichtiger ist, dass wir konstruktiv drüber diskutieren. Kein Blame Game, sondern dass wir an Lösungen arbeiten. Und ich glaube, das ist gerade das, was in der Stadt passiert.
Wir haben vorhin schon mal ein bisschen über Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung gesprochen. Mich würde nochmal interessieren, als Sie quasi aus Freiburg dann nach Hamburg kamen, hatten Sie erstmal eine Außenwahrnehmung. Wie sehr hat sich diese Außenwahrnehmung dann in der Selbstwahrnehmung als Hamburger verändert?
Also zunächst bin ich mal nicht aus Freiburg nach Hamburg, sondern von Berlin nach Hamburg gekommen. Ich habe ja in Potsdam 5 Jahre gelebt. Und
dann war der Weg nicht so weit, das
genau,
stimmt.
Den Vergleich eher so ein bisschen Potsdam-Berlin gehabt in Richtung Hamburg. Ich hatte aber auch gute Freunde in Hamburg. Ich war davor schon öfters in Hamburg. Also insofern, ich war derjenige, der die Außenwahrnehmung nach vorne gestellt hat, weil ich empfand Hamburg immer schon als extrem attraktiv. Genau in dieser Mischung Lebensqualität, Wirtschaftskraft, Innovationskraft. Also ich glaube, gerade im Vergleich zu Berlin müssen wir uns wirklich alles andere als verstecken. Das spüren wir auch zum Beispiel gerade bei den Startups. Die gründen ganz gerne in Berlin. Und wenn es dann zum Businessplan kommt, wenn sie in den Markt gehen wollen, dann haben wir schon das ein oder andere Startup gehabt, was gesagt hat, da ist eigentlich Hamburg oder München dann der bessere Ort, weil dort habe ich dann genau den Unternehmensmix, den ich brauche für weitere Schritte, den habe ich in Berlin nicht. Es gibt in Berlin keinen wirklich ausgeprägten Mittelstand, keine Großkonzerne. Dort ist eher Verwaltung, Szene, Verbände, viele andere, aber eben nicht die klassische Wirtschaft, die ich brauche. Also insofern sehe ich uns sehr, sehr gut aufgestellt. Ich glaube, der Blick wird auch nicht so sehr in Zukunft immer nur Richtung Berlin gehen. Er wird eher Richtung Norden gehen. Denken Sie an Fehmarn-Belt. Querung. Ich, der da aus dem Dreiländereck, ursprünglich sogar wirklich aus dem Dreiländereck, also aus Lörrach, Rheinfelden kommend, Deutschland, Schweiz, Frankreich, der weiß, wenn sich Dinge verschieben, damals Schengen-Abkommen, entstand ein neuer Wirtschaftsraum und ich glaube, der Fehmarn-Belt-Tunnel wird auch einen neuen Wirtschaftsraum kreieren. Norbert Aust hat es als die südlichste Stadt Skandinaviens bezeichnet. Auch davon sprechen wir selbst. Also insofern, ich glaube, da liegt unsere Zukunft. Und Berlin ist sehr, sehr schön, aufregend. Aber wie gesagt, wäre für mich jetzt kein Ort, an dem ich wohnen möchte, arbeiten möchte oder auch vielleicht studieren möchte.
Würde Hamburg in einer anderen Liga spielen, hätten wir 2015, dem Jahr, als sie anfingen, Ja zu Olympia gesagt?
Also auch ich war das ein oder andere Mal traurig am kleinen Grasbrook vorbei und denke, hätte, hätte Fahrradkette, oh mein Gott. Es war ja wirklich spitz auf Knopf. Es war eine unglaubliche Stimmung und dann hatten wir so ein bisschen, nicht von uns gemacht, Pech, sondern ein extern schlecht beeinflusstes Drehbuch, FIFA.
Hat auch quasi einer ihrer Landsleute mit beigetragen, Wolfgang Schäuble,
ja,
damals.
Genau. Herr Schäuble hatte so ein bisschen die Finanzierung in Frage gestellt, da war wahrscheinlich so ein bisschen Wahlkampfkalkül dahinter. Also insofern eine unglaublich, ja, vergebene Chance aus meiner Sicht nach wie vor. Stehe ich heute noch dazu. Wenn ich jetzt denke, jetzt geht's nach Paris, da blutet einem schon das Herz. Also insofern ja, aber wir haben jetzt zum Beispiel durch die Euro 2024 nicht ganz ein vergleichbares Event, aber ich glaube auch hier wieder, denken Sie an unsere 24 gestapelten Container im Rahmen des Final Draws.
Prämiert mit einem goldenen Löwen.
Ja, 44 internationale und nationale Preise. Ich glaube, zum ersten Mal auch wirklich ein goldener Löwe. Und wir sind da im Stadtmarketing wirklich in Konkurrenz zum klassischen Produkt- und Dienstleistungsmarketing mit Unternehmen. Also goldener Löwe gerade am Montagabend in Cannes bekommen, gemeinsam mit Jung von Matt. Das ist schon außerordentlich. Das haben wir nicht mal zur Eröffnung der Elbphilharmonie bekommen. Da hatten wir einen bronzenen Löwen bekommen.
Und jetzt den goldenen.
Und jetzt den goldenen.
Das heißt, die Container schlagen die Elbphilharmonie. Da müssen wir die stehen lassen.
Da sehen Sie. Aber sie stehen eben nicht nur für die Euro 24, sondern die Container. Und ich glaube, das ist auch unsere Strategie. Die Container stehen für den Hafen. Wir haben im Hintergrund die Elbphilharmonie gehabt. Das war quasi eine Außenwette wie bei Wetten, dass. Wir haben in Echtzeit Leidenschaft gezeigt. Wir haben gezeigt, das hat eben, wie gesagt, auch die Markenanalyse gezeigt. Wir haben immer Lust auf Neues. Wir stellen uns jede Herausforderung und das ist aufgefallen und jetzt, wie gesagt, auch ausgezeichnet worden. Da sind wir schon so ein bisschen stolz.
Aber zeigt nicht gerade auch diese Auszeichnung wieder, dass der Hafen für die Stadt vielleicht gar nicht unbedingt jetzt ökonomisch, aber identitätsstiftend von zentraler Bedeutung ist und wir diesen Hafen eigentlich noch viel mehr nach vorne schieben müssen, weil diese Kulisse hat sonst keine andere Stadt.
Definitiv. Jetzt wird es ein bisschen befremdlich, wenn ein Südbadener über den Hafen als
Herz... Hier darf man alles sagen.
Der Hafen ist für mich auch tatsächlich das Herz der Stadt und die Stadt selber ist der Körper. Und beides funktioniert nicht ohne einander. Ich habe noch keinen Körper ohne Herz gesehen. Und das Herz, wie gesagt, macht auch den Menschen aus und steht ja auch wieder für Liebe. Wir haben gerade die Lieblingsstadt gehabt. Also ich glaube, die Frage wird sein, wie wir den Hafen interpretieren. Ob als reiner Umschlagplatz? Nein. Nein, es ist ein Zukunftsort. Es ist ein Freihafen für Innovation zukünftig. Ich liebe diesen Gedanken, dass wir früher in der Speicherstadt Gewürze, Teppiche und andere Dinge gelagert haben. Warum speichern wir nicht heute einfach Ideen, Konzepte, Technologien und sind ein Freihafen für Innovation und entwickeln den Hafen, wie gesagt, zu einem Zukunftsort für Industrie, zu einem Ort für Wasserstoff, erneuerbare Energien. Ich glaube, da geht auch aktuell, das hat Northvolt gerade gezeigt mit der Ansiedlung in Heide und wie gesagt Headquarter hier in Hamburg, da geht eine neue industriepolitische Türe auf durch diese neue Art der Interpretation. Also ich glaube, wir haben noch ganz, ganz viel Potenzial zu heben. Und ich glaube, da können wir mit einem guten Marketingkonzept den Weg bereiten.
Müssen wir den Hafen noch ein bisschen anders aufstellen? Wir haben vorhin kurz über das Oktoberfest gesprochen. Das kennt die ganze Welt. Nicht, dass ich jetzt den Hafengeburtstag zu einem Weltfest machen will, aber der ist natürlich auch, sage ich mal, ein bisschen eine andere Liga als das Oktoberfest. Das ist ja auch für Unternehmen ein Grund zu sagen, München ist cool, kommt alle her und dann gehen wir ins Zelt.
Ja, aber also natürlich setzt auch eine Cruise Days den Hafen in Szene. Also auch das ist sicherlich eine gute, schöne neue Weiterentwicklung, auch im touristischen Kontext. Also ich denke, wir haben Interesse daran, weiterhin gute Events hierher zu holen. Ich denke, Oktoberfest, auch wenn man da mit dem einen oder anderen im Ausland oder international spricht, hat ja auch nicht nur einen guten Ruf, was den Image-Transfer auf München betrifft. Also da weiß man schon, dass das nicht mehr so ganz Laptop und Lederhose ist, sondern da gibt es auch andere Bilder, die wir mit dem Oktoberfest verbinden. Nein, wir müssen einfach darauf achten, dass wir nach wie vor gute Events hier herholen in die Stadt. Warum nicht? Wie gesagt, auch wieder eine große Sportveranstaltung. Für uns als Hamburg Marketing eine ganz besondere Geschichte. Wir sind so ein bisschen gestartet mit der WM 2006. Ne? Wir haben die Welt hier als Gast bei Freunden gehabt. Wir hatten das Sommermärchen, war so ein bisschen die Geburtsstunde von Hamburg Marketing, jetzt Euro 2024. So eine kleine, auch geschichtliche Klammer für uns. Der goldene Löwe setzt gerade so ein bisschen die Kirsche auf die Sahne, auf das Eis. Also insofern, große Ereignisse spielen für uns eine Rolle und ich bin gar nicht so unglücklich im Sinne Image, Bekanntheit, dass wir nicht nur dieses eine Event haben, sondern es darf gerne auch eine Kombination aus Hafengeburtstag, Cruise Days und anderen Events sein.
Haben Sie da was in der Pipeline, was Sie hier uns verraten wollen?
Also die Stadt hat viele Ideen und auch die städtischen Akteure diskutieren ja das ein oder andere Thema. Ich hatte gerade bei Norbert ausgehört, er bringt auch eine neue Olympia-Bewerbung ins Spiel.
In der Tat, was halten Sie davon?
Also ich finde zumindest mal die Idee, die Achse Hamburg, ich habe sie schon erklärt, Kopenhagen, Südschweden mal zu nehmen als besonderes Beispiel. Ich glaube, das hätte einen gewissen Aha-Effekt, würde ganz gut passen. Ich bin jetzt nicht ganz sattelfest, was die Zahlen betrifft. Wenn wir 2040 da irgendwie unterwegs wären, hätte der Fehmarn-Belt-Tunnel so ungefähr 10
dann
Jahre
sollte er nicht genau fertig
Jubiläum,
sein.
Dann würde das ganz gut passen. Also nochmal, wir sind ist wie ein Unternehmer. Ne? Wir brauchen ein gewisses Business Development. Wir brauchen einen Think Tank, den wir hier in der Stadt haben, der auch mal solche Themen diskutiert. Also ich bin da Feuer und Flamme, um jetzt in dem alten Bild der Olympia-Bewerbung zu bleiben.
Wenn die gute Fee vorbeikäme und sagen würde, letzte Frage, Sie haben 3 Wünsche frei für diese Stadt, welche wären das?
Also erst einmal, dass sie immer so mutig und neugierig bleibt, wie sie ist. Das ist nämlich genau die Außenwahrnehmung. Also man hätte vor 10, 15 Jahren Hamburg nicht zugetraut, dass es in der Außenwahrnehmung mittlerweile eine Zukunftsstadt ist, eine Wissensmetropole. Ich glaube, das hätten wir uns selber vielleicht gewünscht, aber dass die Wahrnehmung jetzt so ist. Also, dass wir mutig und neugierig bleiben, auch die kleine Brise Selbstkritik. Aber wenn ich mir wirklich als Süddeutscher was wünschen dürfte, ich hatte hanseatisches Understatement immer anders.
Die schönste Stadt der Welt gehört nicht dazu.
Nein, aber ich hatte hanseatisches Understatement verstanden, dass wir über Stärken, über Erfolge, über das Positive eher schweigen. Ich hatte aber auch immer verstanden, dass man dann auch über die Schwächen, über die Misserfolge nicht ganz so laut redet. Aber das Bild hat sich so ein bisschen für mich gewandelt. Wir sprechen nicht nur laut und vielleicht auch nicht sehr international über unsere Stärken, sondern wir, und das ist auch ein bisschen ein kleines deutsches Phänomen, wo wir als Hamburg gerade nacheifern, wir zerlegen uns intern selbst und sehen uns viel, viel, viel kritischer, als die Außenwelt uns sieht. Und wenn wir das ein bisschen ablegen könnten und wieder so ein bisschen die Stadtgesellschaft wieder ein bisschen enger zusammenrückt, nicht nur über das spricht, was nicht so gut läuft, sondern auch wieder darüber mal diskutiert, auch kritisch, aber was auch gut läuft, ohne immer selbstzufrieden zu sein, da gibt es ja noch was dazwischen, dann würde ich, glaube ich, der Zukunft sehr, sehr positiv gegenübersehen.
Und das haben wir jetzt in zwei Wünsche auf, oder war das ein Wunsch?
Das war ein großer Wunsch.
Ein großer Wunsch. Da hat die Fee einiges zu tun.
Ja, aber ja. Wir sind ja auch eine schöne Stadt, eine interessante Stadt, und ich glaube, der Weg bleibt das Ziel.
Und irgendwann ziehen Sie dann in den Elbtower, weil Sie ja eh raus müssen, ne, aus der Wirtschaftsbehörde.
Also, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir bleiben in Hamburg.
Sehr überraschend.
Ja, sehr überraschend. Ja, wir als Wirtschaftsförderung haben ja auch immer wieder das Thema, Unternehmen denken daran, Hamburg zu verlassen. Nein, also wir werden auf jeden Fall in Hamburg bleiben. Und ich freue mich natürlich schon, was das neue Gebäude betrifft. Wir sind auch...
Kennen Sie es schon?
Nein, ich kenne es noch nicht. Also ich weiß zumindest, dass es noch keine Verträge gibt. Ich könnte mir das ein oder andere vorstellen.
Sagen Sie es uns.
Nein, das wird nicht der Elbtower sein. Weil bis die Kuppel fertig ist, das würde uns zu lange dauern.
Gut, wir werden genau drauf gucken. Und als Leser oder Zuhörer des Podcasts werden Sie wissen, wohin die Reise geht. Herr Strittmatter, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Und für alle anderen gilt, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.